Unsere Mandanten verkaufen in der Regel ihr Lebenswerk, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation manchmal. Und du begleitest sie dabei, dieses Lebenswerk in die nächste Generation zu geben. Das ist eine hochemotionale Angelegenheit und aus meiner Sicht kann man gar nicht anders, als dann am Ende glücklich zu sein mit dem Mandanten.
Erzähl doch mal, gibt's ein Geheimrezept?
Das ist wichtig, eine offene Beziehung mit dem Mandanten zu führen, ganz offene Kommunikation, also auch unangenehme Sachen anzusprechen und klarzustellen, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, auf Augenhöhe. Am allerwichtigsten ist die Hartnäckigkeit, sprich, wenn man einen Kaufinteressenten akquirieren konnte, man hat gute Verhandlungen geführt, den Prozess so zügig wie möglich zu halten und die Interessen aller Parteien zu würdigen, um bestmöglichen Deal für alle hinzubekommen.
Willkommen bei Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.
Herzlich willkommen bei Chefsessel frei, dem Videopodcast von M&A Expert. Heute mit dem jüngsten M&A Expert, den wir an Bord haben, mit Darian Happel. Hallo Darian, wie geht's dir?
Hi Markus, bis jetzt geht's gut. Und dir?
Bis jetzt. Erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, wo kommst du her, was hast du in deinem Leben schon erlebt?
Darian Happel, ich komme aus Mittelhessen, aus Marburg, habe auch einige Jahre in Frankfurt gelebt und gearbeitet, komme ursprünglich aus der Immobilienbranche, deshalb auch Frankfurt, bin dann nach einigen Jahren im Immobilienbereich in den M&A-Bereich gewechselt. Das hat mir immer sehr gut, also hat mich immer sehr interessiert, habe mich in dem Bereich weitergebildet und dann hat es die Chance aufgetan, bei M&A Expert als erstmal Juniorpartner anzufangen. Da bin ich jetzt im dritten Jahr dabei, habe selbst zwei Kinder, eine Frau. Genau.
Du bist also, obwohl du ja noch relativ jung bist, zumindest aus meiner Perspektive, ich glaube, du bist Jahrgang 99, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Richtig, ja.
Bist du ja eigentlich schon komplett, sage ich jetzt mal. Du bist bei uns eingestiegen. Du hast erstmal, sage ich mal, im ersten Jahr natürlich vieles lernen müssen, was auch völlig normal ist. Hast aber im letzten Jahr Riesenerfolge gefeiert, das muss man wirklich so sagen. Hut ab, wenn ich einen auf hätte an der Stelle nochmal. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, grundsätzlich erstmal gut natürlich, nachvollziehbarerweise. Man wächst sehr stark an den einzelnen Herausforderungen und ich habe mich über jeden Verkauf des letzten Jahres individuell gefreut. Und es ist jedes Mal, also ich freue mich über jeden Einzelerfolg. Weniger jetzt über die Gesamtheit, sondern eher über den speziellen Fall, weil man wächst sehr stark mit dem Mandanten zusammen, wenn man mit denen zwischen 6 und 9 Monaten, manchmal 12 Monate zusammenarbeitet. Das ist eine persönliche Ebene und am Ende freut man sich sehr, wenn die Ziele des Mandanten erreicht werden. Und das ist dann eine starke persönliche Freude mit dem anderen Menschen zusammen und weniger die Freude über den beruflichen Erfolg, mehr der persönliche Erfolg ist das, was einen am Ende glücklicher macht, würde ich sagen. Meine Erfahrung.
Das heißt, letztendlich, ich kenne das ja aus meiner Arbeit auch, man freut sich mit dem Mandanten, für den Mandanten. Das ist wirklich so, ne?
Ja, 100%. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe auch mit meinen Mandanten danach immer noch eine gute Verbindung, gehe mit denen nochmal essen, Kaffee trinken, was trinken im Allgemeinen. Regelmäßiger Kontakt. Also man muss sich das so vorstellen, für die, die sich damit nicht so stark auseinandergesetzt haben. Unsere Mandanten verkaufen in der Regel ihr Lebenswerk, erste Generation, zweite Generation, dritte Generation manchmal. Und solche Menschen dabei zu begleiten, erstmal, dass sie dir das Vertrauen geben und du begleitest sie dabei, dieses Lebenswerk in die nächste Generation zu geben. Das ist eine hochemotionale Angelegenheit und aus meiner Sicht kann man gar nicht anders, als dann am Ende glücklich zu sein mit dem Mandanten.
Ja, das war für mich auch immer das größte Privileg an unserer Arbeit, dass man wirklich Menschen kennengelernt hat, die Entscheider sind, die Entscheidungen treffen können, die letztendlich auch ein Unternehmen aufgebaut oder übernommen haben und erfolgreich weitergeführt haben. Und jetzt kommt der letzte entscheidende Kick, das Unternehmen abzugeben, vielleicht sogar, sag ich mal, den Ruhestand überhaupt zu sichern. Und dieser größte Einzeldeal für den Unternehmer hat natürlich auch eine enorme Wichtigkeit für den Unternehmer, um den Ruhestand am Ende genießen zu können.
Ja, definitiv. Das ist bei vielen so. Wir haben natürlich viele Unternehmer, die haben insbesondere auf der Immobilienseite schon vorgesorgt, aber auch durchaus einige, bei denen ist das Unternehmen die Altersvorsorge Und da wird einem auch die Verantwortung immer wieder bewusst, dass man eben sein Allerbestmögliches tun muss, um das Vertrauen, das einem geschenkt wird, dass da auch ein Ergebnis am Ende bei rumkommt. Also, dass die Unternehmer damit ihren Lebensabend verbringen können. Ja, definitiv.
Und viele Unternehmer muss man ja auch wirklich an die Hand nehmen und zum Erfolg zwingen, sage ich jetzt mal. Hast du das auch erlebt?
Ja, definitiv. Also zu 100% habe ich das so erlebt. Sowohl am Anfang ist das für viele ein schwerer Schritt. Zunächst einmal muss ja erstmal die Entscheidung getroffen werden, dass wir das Unternehmen gemeinsam verkaufen möchten. Und viele wollen das eigentlich, aber den Schritt einzuleiten, das fällt dann doch vielen schwer. Nachvollziehbarerweise, wenn ich 40 Jahre lang an einem Unternehmen gearbeitet habe, ist das eine große emotionale Entscheidung zu sagen, okay, ich gebe das jetzt einem jungen Typen in die Hand, dass der das für mich verkauft oder dass er mit mir gemeinsam das Unternehmen verkauft. Das ist der erste große Schritt. Und dann meistens, sobald die ersten Angebote vorliegen und man ein Angebot verhandelt, dann kommt die zweite emotionale Entscheidung, weil dann merken die Unternehmer, es wird ernst. Und da, wo viele Unternehmer tatsächlich dann auch nochmal eine Träne verdrücken, was man manchmal nicht meinen sollte vorher beim Notar, wenn die Tinte trocken ist, dann merkt man vielen doch an, wie schwer ihnen das auch gefallen ist und dass es für sie ein sehr bewegendes Thema war.
Ja, hast du definitiv auch schon so erlebt?
Ja, auf jeden Fall, mehrfach.
Ja, mehrfach, okay. Wie hast du es denn im letzten Jahr geschafft, innerhalb von 12 Monaten 6 Unternehmen zu verkaufen? Also die Frage habe ich mir in stiller Stunde selbst oft gestellt, wie macht er das? Erzähl doch mal, gibt's ein Geheimrezept?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich korrigiere das ein bisschen, weil ja, ich war beim Notar mit 6 Unternehmen, aber ich habe nur 5 verkauft. Das eine Unternehmen durfte ich 2-mal verkaufen, da das mit dem ersten Käufer finanzierungsseitig nicht funktioniert hat. Zu deiner eigentlichen Frage, wie ich das mache. Ich glaube, es ist wichtig, eine offene Beziehung mit dem Mandanten zu führen, ganz offene Kommunikation. Auch mal zu sagen, also auch mal unangenehme Sachen anzusprechen und klarzustellen, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, auf Augenhöhe. Ich sage dir, was ich glaube, was gut funktioniert. Ich sage dir, was ich glaube, was nicht so gut funktioniert. Also, dass die andere Person auch merkt, dass ich etwas entgegensetze, wenn ich glaube, es ist Zeit dafür. Am allerwichtigsten ist die Hartnäckigkeit. Sprich, wenn man einen Kaufinteressenten akquirieren konnte, man hat gute Verhandlungen geführt, den Prozess so zügig wie möglich zu halten und die Interessen aller Parteien zu würdigen, um bestmöglichen Deal für alle hinzubekommen. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, da häufig sich die Verkäufer darauf konzentrieren, was sie wollen, aber weniger das sehen, was der andere am Unternehmen haben möchte. Und wenn man da den Fokus drauf legt, macht man den Deal in der Regel für alle besser. Und eben diese Hartnäckigkeit nicht aufzugeben, sich nicht runter, also man darf sich nicht runterbringen lassen, wenn mal ein Deal schwierig wird, weil die werden zum Schluss meistens schwierig, dass man dranbleibt und sowohl den Käufer als auch den Verkäufer motiviert hält. Weil auf beiden Seiten gibt es immer mal Motivationseinbrüche und das finde ich wichtig, das bis zum Schluss am Leben zu halten, weil am Ende wollen beide Parteien den Deal und dann klappt das auch. Auch mit mehreren Deals in einem Jahr.
Ja. Also das ist auch so eine Geschichte, die ich lernen durfte. Man muss im Grunde genommen ja als Unternehmer sein Unternehmen schon vor dem Verkauf so führen, dass man es eigentlich im Interesse seines Nachfolgers führt. Und das ist eben eine Erkenntnis, die für viele zu spät kommt. Siehst du das genauso?
Das sehe ich genauso. Zum Glück beobachte ich es nicht jedes Mal, aber in den allermeisten Fällen ist das schon zu beobachten, insbesondere wenn die Unternehmer zu lange warten, sprich sie werden gehen auf die Ende der 60er oder Anfang der 70er schon zu und haben es im Kopf schon ein bisschen abgeschrieben. Ja, aber am Ende kauft der Käufer nur ein Unternehmen, an dem, wo er noch Wachstumspotenzial sieht, wo er Chancen sieht und das muss man eben mit dem Unternehmer und dem Käufer gemeinsam ergründen, welche Chancen sieht der Käufer und wie können wir die am besten nach außen repräsentieren, damit der Käufer die Chancen auch gut präsentiert bekommt und der Verkäufer sich Mühe geben kann, während der letzten Monate des Betriebs diese Chancen aufzubauen und die Grundlage zu legen auch für den Weiterbestand.
Ja, aber die Frage hast du mir noch gar nicht in einem Satz genau beantwortet. Wie hast du es geschafft, so viele Abschlüsse im Grunde genommen zeitgleich ins Ziel zu führen?
Ja, das
war bestimmt eine anstrengende Zeit auch, oder?
ja, das war eine sehr, sehr, sehr anstrengende Zeit. Der eine Deal war das erste Mal Anfang des Jahres fällig, dann das zweite Mal im Juli. Und die anderen vier Deals, die direkt danach beim Notar waren, waren dann zwischen September und November, also zwischen Mitte September und Anfang November, sprich vier Deals in effektiven zwei Monaten. Das war definitiv eine anstrengende Zeit. Da muss man eben ein paar Stunden mehr investieren, wenn man allen gerecht werden möchte. Aber mit einem richtigen Team, wenn die Verkäufer mitziehen, die Käufer mitziehen und die anderen Berater mitziehen, funktioniert das, wenn man das auch selbst möchte. Man muss eben selbst auch, man muss es selbst auch wollen.
Ja, es ist schon so, dass die Arbeitsbelastung auch immer in Wellen kommt, ne? Also wenn, dann kommt alles gleichzeitig. Und dann hat man auch mal wieder drei Monate, wo im Grunde genommen gar nicht viel passiert, ne?
Das kann man so sagen, ja. Es ist wirklich wellenförmig, was die Arbeitsbelastung angeht. Par excellence bei mir im letzten Jahr eben mit den vier Deals innerhalb von gut zwei Monaten. Das war dann eine höhere Belastung und danach war die Belastung etwas geringer in der Winterzeit, auch angenehm. Dann konnte man mal in Urlaub fahren, entspannen. Ja.
Aber du fällst schon in so ein kleines Loch, ne? Wenn die Arbeit getan ist?
Ja, man war vorher, stand man unter Strom. Man muss sich das so vorstellen, man hat nicht nur mit dem Unternehmer zu tun, man hat mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten des Käufers zu tun, mit den eigenen Wirtschaftsprüfern, den eigenen Steuerberatern und Rechtsanwälten.
Ja.
Und ist dann bei vier Deals parallel oder mehrere noch parallel in so vielen Gesprächen. Und wenn das dann mal abgeflaut ist, ist dann erstmal eine Woche, in der man nicht so richtig weiß, was man mit sich anfangen soll nach Abschluss eines solchen Deals. Weil die Intensität am Schluss ist die höchste und danach fällt sie auf quasi null. Ja, das ist dann.
Das heißt, das Telefon klingelt auch gar nicht mehr, du kriegst keine E-Mails mehr.
Ja.
Es wird alles relativ ruhig, relativ schnell, relativ ruhig. Was macht denn für dich aus deiner Betrachtung deine Arbeit als M&A-Berater so besonders? Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ja, das ist genau der Kern, was mir die Erfüllung gibt?
Ich arbeite gerne mit Entscheidern zusammen, mit Menschen, die wissen, was sie wollen, die in einem gewissen Bereich auch dann gut sind, weil wenn sie, die Unternehmen müssen ja auch zu uns passen, wir haben auch unsere Anforderungen, die wir an die Unternehmen stellen, dass wir die Unternehmen auch verkaufen möchten, dass wir unsere Zeit investieren. Und jemand, der diesen Erfolg geschafft hat, da reinzufallen, man kann bei jedem etwas lernen. Für mich ist das Allerwichtigste, an jedem Prozess selbst zu wachsen und viel zu lernen. Und wir haben die Chance, wenn wir aufpassen, bei jedem Unternehmer zu lernen, wie führt er sein Unternehmen, was macht er gut, was macht er vielleicht weniger gut. Und beim nächsten Mandanten aus der ähnlichen Branche kann man das dann wieder mitnehmen und dessen Betrieb besser machen. Also Kernaussage, etwas zu lernen ist für mich wichtig, also für mich das Wichtigste, etwas zu lernen und viele Menschen kennenzulernen, die in diesen Positionen sind, die ich eben beschrieben habe.
Was war denn von den Verkäufen, über die wir jetzt gesprochen haben, für dich der schwierigste?
Der schwierigste Verkauf war mit Abstand ein Verkauf, bei welchem die Verkäufer und die Käufer nicht so gut miteinander klargekommen sind. Es war am Anfang von der Harmonie gut. Also anfangs ist meistens so, sonst kommt man nicht so weit. War die Harmonie sehr gut, die sind gut miteinander klargekommen, relativ regional ähnlich, will ich mal sagen. Jetzt nicht Nachbarort, aber schon erweiterte Region. Nur während des Prozesses sind auf beiden Seiten sehr viele Emotionen mit reingekommen. Das beobachten wir häufig in Prozessen, dass mindestens eine Seite recht emotional agiert. In dem Fall waren es beide Seiten und alle Parteien auf beiden Seiten. Das ist sehr kritisch und hat mich auch persönlich die meiste Energie gekostet. Also das war für mich, wo ich am meisten Energie mitbringen musste. Danach war ich auch recht ausgeschlaucht, muss man sagen, weil du auf beiden Seiten positive Energie schüren musst. Also da, wo keine positive Energie der anderen Seite gegenüber vorhanden ist, war meine Aufgabe herauszustreichen, okay, weshalb arbeiten wir mit denen und weshalb wollt ihr unser Unternehmen kaufen, das ich vertreten habe, die Synergien aufzuzeigen, aber auch die positiven Emotionen. Menschen, die negativ eingestellt sind, wollen so eine Entscheidung eher nicht treffen und deshalb da immer wieder die Positivität reinzubringen. Das war für mich das Herausforderndste, insbesondere da die Käuferseite dann ein Finanzierungsthema hatte und ich noch meine Kontakte nutzen konnte, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Da mussten wir noch mal zum Notar. Also der ganze Prozess hat deutlich länger gedauert, als er eigentlich hätte dauern dürfen. Da waren die Emotionen dabei, also eine sehr hohe Disharmonie. Und am Ende, nachdem man dachte, es wäre schon geschafft, musste man dann nochmal eine Lösung finden für die Finanzierung, weil das Thema dann auch nochmal aufgeploppt ist.
Ja, da hast du praktisch nach dem eigentlichen Deal nochmal von vorne angefangen, sozusagen.
Das kann man so sagen. Mit einigen Dingen haben wir dann auf jeden Fall nochmal von vorne angefangen. Das hat nochmal ein halbes Jahr länger gedauert. Also der Deal war eigentlich fertig. Das gab noch eine Formalität, die hat leider nicht geklappt. Und aufgrund dessen hat der Deal nochmal ein halbes Jahr länger gedauert, indem ich auch sehr viel Zeit und Energie investiert habe, ja. Definitiv. Ja.
Du hast vorhin erzählt, du hast auch ein Unternehmen zweimal verkauft. Wie hat es sich da verhalten?
Auch Emotionen ein wenig im Spiel. Manche Unternehmer wollen das so schnell wie möglich hinter sich bringen, will ich mal sagen. Die sagen, nee, ich habe mir das vorgenommen, das war meine Timeline und ich empfehle niemandem, nicht niemandem, aber in allermeisten Fällen empfehle ich nicht, einen Deal abzuschließen, bevor die Finanzierung steht. Sagen wir es mal so. Sprich, bevor wir zum Notar gehen, sollte die Finanzierung bombensicher sein. Gut, in dem Fall war das nicht so. Da haben wir eine aufschiebende Bedingung mit eingebaut. Finanzierung kann innerhalb der nächsten 4 Wochen, also 4-Wochen-Fenster, in dem die Finanzierung gestellt werden musste. Dann hat das der Käufer leider nicht geschafft und wir mussten nochmal den Prozess quasi von vorne beginnen. Dadurch, dass ich aber ein bisschen vorbereitet war, weil ich dachte, okay, wenn die Finanzierung nicht 100% steht, und der hatte schon 2-3 Monate Zeit dafür, das hätte nicht so lange dauern dürfen. In dem speziellen Fall, das kann manchmal so lange dauern, hatte ich noch einen anderen Käufer, dem ich gesagt habe, hier, Sie waren zu langsam, Sie sind die Nummer 2, wir haben jetzt einen Notartermin, ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich habe den also bis zum Notartermin noch relativ eng geführt und relativ eng mitgenommen und ihn auch dann darüber informiert, dass wir den Verkaufsprozess abgebrochen haben mit der anderen Person, weil die Finanzierung nicht in der richtigen Zeit zustande kommen konnte und wir der anderen Partei, sprich dem ersten Käufer, auch keine weitere Verlängerung geben wollten. Und somit habe ich es dann geschafft, relativ schnell nach dem Abbruch der ersten Transaktion den anderen Käufer durch eine schnelle Due Diligence zu führen und wieder erfolgreich einen Kaufvertrag unterzeichnen zu können. Das hat dann auch problemlos funktioniert.
Was ich aus der Ferne so festgestellt habe, ist, dass viele Unternehmer, die deine Mandanten sind, auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu dir entwickeln. Und damit sind wir bei der nächsten Frage. Was war denn dein Deal, der dir am meisten Spaß gemacht hat?
Ja, ich kann natürlich keine Namen nennen, aber das war ein Deal mit einem Unternehmer, welcher untypisch jung war, Ende 30, Anfang 40. Der hat aus familiären Gründen, wollte er gerne sein Unternehmen verkaufen. Und wir hatten einfach eine sehr gute Verbindung. Also haben wir immer noch, wir gehen zusammen essen, Kaffee trinken, was anderes trinken, obwohl wir relativ weit auseinander liegen, geografisch gesehen. Und mit dem hat es Spaß gemacht. Er selbst hat sich in den Prozess nicht so viel eingebracht, was meistens eher anstrengend ist. Aber in dem Fall, durch unsere gute Verbindung, war das nicht ganz so schlimm. Ich musste 1-2 Mal häufiger hinfahren, um Sachen zu erledigen. Waren dann aber auch nette Termine mit ihm. Und das war definitiv das Mandat, der Verkauf, welcher mir am meisten Spaß gemacht hat, da vom Ersttermin bis heute, also Stand heute, ich mit der Person eine sehr gute Verbindung habe und immer viel lache.
Das heißt, das Thema Vertrauen spielt auch eine ganz große Rolle. Wenn man spürt, dass der Mandant einem vertraut, hat man natürlich auch eine Verantwortung, die man tragen muss. Ja, das ist auch nicht so ohne. Aber das Vertrauen beflügelt einen natürlich auch wirklich, den besten Deal für seinen Mandanten herauszuholen. Ne?
Ja, das ist bei mir der Fall, weil ich sehe, also ich fühle da schon eine hohe Verantwortung. Markus, du bist ja selbst Unternehmer und wenn du jemandem dein Unternehmen in die Hände geben würdest, sprich du vertraust jemandem dein Unternehmen an, dann willst du ja, dass die Person sich drum kümmert und du erwartest von der Person, dass sie ihr Bestes gibt. Und selbst die Mandanten zeigen einem das häufig gar nicht so. Also die bringen meines Erachtens nach ein hohes Vertrauen mit, worüber ich mich sehr freue. Aber ich fühle für mich eine hohe Verantwortung dem Mandanten gegenüber, weil er hat den ersten Schritt gemacht, mir das Vertrauen zu geben. Er hat viel mehr zu verlieren als ich. Und somit fühle ich mich in einer immensen Verantwortung meinem Mandanten gegenüber, den bestmöglichen Deal für ihn rauszuholen, auch wenn er manchmal nicht direkt merkt, dass es für ihn der bestmögliche Deal ist. Weil manche Mandanten, die haben Vorstellungen, die nicht zu realisieren sind und sind am Anfang nicht happy damit. Das hatte ich auch schon. Die sagen, oh, Herr Happel, so, das gefällt uns eigentlich nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, hey, so und so, das müssen wir jetzt so machen. Das ist die Chance, die wir haben. Und 2 Monate nach dem Notartermin, also mit dem hatte ich auch regelmäßigen Kontakt, aber 2 Monate danach hat er gesagt, Happel, wissen Sie was, das war die richtige Entscheidung. Vielen Dank, dass Sie Ihre Meinung da vertreten haben und das auch dargelegt haben und mir geholfen haben oder uns, das waren 2 Gesellschafter, uns geholfen haben, dass wir den Deal am Ende unterschrieben haben und nicht probiert haben, an den Kleinigkeiten noch rumzuverhandeln. Das hätte den Deal wahrscheinlich zum Scheitern gebracht. Und das hatte ich jetzt einige Male mal ausgeprägt, einmal weniger ausgeprägt, dass im Nachhinein gesagt wurde, ah, es war doch eine gute Sache, auch wenn beim Notar das Gefühl danach erstmal nicht so gut war. Was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man gerade sein Unternehmen verkauft hat, kann eigentlich kein Kaufpreis die Wertschätzung bringen der Lebenszeit, die man da rein investiert hat.
Absolut, ja. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist vielleicht auch der Grund dafür, dass viele Unternehmer, wenn sie nach dem Verkaufspreis ihres Unternehmens gefragt werden, doch so ein bisschen daneben liegen, ja?
Das passiert relativ häufig, ja.
Du kennst doch diesen Satz, Darian, wenn du tust, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten.
Den kenne ich, ja. Den verwenden ja du und Martin ganz gerne.
Tust du, was du liebst? Ist das genau dein Thema?
Ja, die meiste Zeit schon.
Die meiste Zeit?
Ja. Ich will nicht lügen. Also da sind Aufgaben dabei und Gespräche dabei, die definitiv keinen Spaß machen. Was für mich aber nie ein großes Problem war. Ich bin da kein Verdränger und probiere mich dem zu entziehen. Spaß macht es dann trotzdem keinen. Von daher sage ich zum momentanen Zeitpunkt, gibt es nichts, was ich mir besser vorstellen könnte zu tun. Wie du weißt, ich habe auch eigene Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen, an denen ich arbeite. Ich sitze auch gerade in einem solchen Unternehmen, wo ich dann auch zeitweise operativ vor Ort bin. Und ich könnte mich auch hier beschäftigen. Das Unternehmen würde es hergeben. Aber mein Herz liegt eher im M&A-Bereich, Unternehmen zu verkaufen, mit Unternehmern zu tun zu haben, etwas bei den Unternehmern zu lernen, wie man es dann doch nochmal besser machen kann für sich selbst und auch die Lebenserfahrung mitzunehmen. Das konnte ich noch in keinem anderen Bereich feststellen. Und mir fällt momentan auch kein anderer Bereich ein, in dem ich so viele Schnittmengen habe von Dingen, die mich inspirieren.
Unser Team ist ja in den letzten Jahren, seit du dabei bist, auch etwas gewachsen. Wer würde denn deiner Meinung nach perfekt noch zu uns passen?
Meinst du von der Art Person oder vom Hintergrund? Wie meinst du das?
Beides. Durchaus beides.
Durchaus beides. Wer würde perfekt zu uns passen? Ich würde sagen, Personen, die schon etwas Lebenserfahrung haben. Ich weiß, ich bin selbst der Jüngste und habe noch nicht so viel Lebenserfahrung, aber in der Zeit, in der ich lebe, schon doch relativ viel erfahren und lernen dürfen. Aha. Jemand, der schon Lebenserfahrung hat, vielleicht auch einen Background im unternehmerischen, selbstständigen oder zumindest ein Interesse daran. Das reicht vielleicht sogar schon. Und jemand, der andere Menschen helfen will, ein großes Ziel zu erreichen, aber auch die Verantwortung übernehmen kann für die andere Person und auch der anderen Person helfen kann, Entscheidungen zu treffen, wenn es der Person schwierig fällt.
Ja. Dein Interesse geht ja auch so ein bisschen in den Bereich Verhandeln lernen, was ich auch sehr spannend finde. Also das ist ja im Prinzip auch ein Thema, das uns im Berufsalltag permanent vor die Flinte läuft.
Jeden Tag.
Du kommst nicht das, was du verdienst, sondern was du verhandelst. Jack Nasher ist ja jetzt auch gerade jemand, bei dem du dich fortbilden lässt in der Beziehung. Das betrifft auf der einen Seite uns selbst als M&A-Berater, aber es betrifft natürlich auch die Ziele unserer Mandanten, für die wir in die Bresche springen in unseren Verhandlungen mit den Kaufinteressenten.
Dem kann ich nur beipflichten, das ist der Fall. Und ja, Jack Nash hast du erwähnt, kann ich jedem empfehlen, der sich das Video gerade anschaut. hat mir schon häufig geholfen, in Verhandlungen mehr für alle rauszuholen, insbesondere eben für meine Mandanten, aber auch für die Käufer. Auch ein Thema, das einem grundsätzlich liegen sollte. Und wenn es einem nicht liegt, sollte man zumindest Interesse daran haben, sich damit auseinanderzusetzen. Weil das kann jeder lernen. Nicht jeder, aber die allermeisten Menschen können das lernen, wenn sie es wollen. Und es hilft dir in deinem gesamten Leben. Und bei uns musst du es tagtäglich machen. Du verhandelst mit dem Mandanten über gewisse Dinge. Du verhandelst mit den Kaufinteressenten über Dinge. Mit den anderen Beratern. Es ist einfach ein sehr wichtiges Thema. Ich habe das Glück, dass es mir Spaß macht.
Auf der einen Seite musst du als M&A-Berater natürlich ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch sein. Du musst betriebswirtschaftliches Grundwissen haben. Du musst mit Steuerberatern diskutieren können über Unterlagen. Du musst aber auch mit dem Juristen auf Augenhöhe sprechen können. Und dann kommt ganz wichtig noch dazu, meines Erachtens, dass man auch mit Menschen gut umgehen kann. Also, dass man einen guten Zugang, eine hohe Empathie hat, dass man Menschen für sich gewinnen kann, sowohl auf der Mandantenseite als auch auf der Käuferseite. Denn wenn die Leute sich nicht wohlfühlen, dann gibt es keinen Deal. Das ist einfach so.
Das dürfte am Ende des Tages, oder das, aus meiner Meinung ist das am Ende des Tages die wichtigste Eigenschaft. Alle anderen Eigenschaften sind auch wichtig. Wenn man es aber nicht schafft, dass die Mandanten, erstmal, dass du mit deinem Mandanten gut klarkommst, dann werdet ihr nicht zusammenarbeiten, ganz klar. Ohne Mandat kannst du auch keinen Käufer finden. Und wenn du mit deinem Mandanten zusammenarbeitest, willst du mit dem auch eine gute Zusammenarbeit haben. Und am Ende der Käufer, wie du eben schon gesagt hast, der muss auch gerne mit dir zusammenarbeiten. Und wenn du die anderen Sachen grundlegend beherrschst, aber dir dann auch aussuchen kannst, okay, was willst du am besten können, dann sollte das der Aspekt sein, den du am besten können musst. Weil auf einer gewissen Ebene kann man mit jedem kommunizieren. Wie tief die Ebene geht, das ist ein anderes Thema. Ich selbst mag das, auch ein bisschen tiefer da einzusteigen bei dem einen oder anderen Thema. Aber grundlegend, die Kommunikationsfähigkeiten und ich würde mal sagen, die vertrieblichen Fähigkeiten vielleicht auch, die Menschen richtig zusammenzubringen, sind schon entscheidend dabei. Weil ohne das hilft dir der Rest nicht weiter. Weil du hast Menschen.
Wir haben ja in unserer Tätigkeit hauptsächlich Verkaufsmandate momentan. Ich sage momentan, das war auch schon mal anders. Wir hatten auch schon Zeiten, zu denen wir in der Mehrheit auch Sales-Side-Mandante betreut haben. Und es ist eben so, dass wir immer das Thema haben, gibt es genügend Kaufinteressenten für unsere Mandanten? Wie sind deine Erfahrungen aus den letzten, sage ich mal, Jahren, in denen du bei uns bist? Haben wir genug Kaufinteressenten?
Es werden immer mehr. Also ja. Ich beantworte die Frage kurz. Wir haben genug Kaufinteressenten. Es werden immer mehr, da wir eine eigene Plattform aufbauen oder eine eigene Datenbank aufgebaut haben jetzt die letzten Jahre, in welcher wir aus den Branchen, mit denen wir gearbeitet haben, Kaufinteressenten aufgebaut haben. Wir haben gute Partnernetzwerke, aus denen wir Kaufinteressenten gewinnen. Nicht zuletzt natürlich auch das Internet, über welche wir welche bekommen. Aber auch unser Backoffice, unser Analyseteam, wir selbst als M&A-Berater gehen ja auf die Suche aktiv nach Unternehmen. Und zwei meiner Verkäufe des letzten Jahres habe ich dadurch erreicht, dass ich aktiv die Unternehmen angesprochen habe, die es am Ende gekauft haben. Die waren nicht explizit auf der Suche, die hatten keinen M&A-Berater, die haben nicht auf den einschlägigen Foren geschaut. Aber ich konnte den Mehrwert rauskehren für die Käufer. Habe mir vorher mit unserem Backoffice-Team überlegt, okay, wen sprechen wir an? Habe die Person angesprochen und am Ende einen Deal gemacht. Und das gehört aus meiner Sicht auch dazu, sich in den Markt reinzuarbeiten und ein Verständnis zu entwickeln. Wer hat einen Mehrwert an meinem Mandat? Und dann die Zeit zu investieren, diese potenziellen Kaufinteressenten herauszusuchen.
Wenn du aus deiner Perspektive mal auf die Mandanten, hauptsächlich Verkäufer von Unternehmen, blickst, welchen Fehler machen die Unternehmer oder Unternehmerinnen beim Unternehmensverkauf fast immer?
Welche Fehler machen sie fast immer? Ich würde nicht, in dem Fall nicht sagen fast immer, aber aus meiner Sicht der wichtigste, Mitarbeiter zu involvieren. Es kann in aller Regel mehr schaden als helfen. Also Mitarbeiter frühzeitig darüber zu informieren, schadet meiner Erfahrung nach 90%. Und vielleicht ein 10% kann es was bringen. Von daher würde ich darauf immer verzichten. Das ist einer der größten Fehler. Nicht nur Mitarbeitern, auch anderen Menschen. Das sollte so diskret und geheim behandelt werden wie irgend möglich. Das ist ein Fehler. Dann beharren viele Unternehmer auf gewissen Positionen. Da sind wir wieder im Verhandlungsthematischen. Das eigentliche Interesse, sprich, was brauche ich, wird weniger. Und jetzt nicht im Sinne von, was brauche ich jetzt Minimalkaufpreis, das meine ich damit überhaupt nicht, sondern was brauche ich als Gesamtpaket? Will ich sofort raus? Will ich noch ein paar Jahre dabei bleiben? Brauche ich das Geld sofort auf einen Schlag in der Gänze? Gibt es hunderte verschiedene Themen. Möchte ich, dass die und die Person noch beschäftigt bleibt aus meiner Familie? Und es wird relativ schnell der Fokus auf den reinen Verkaufspreis gelegt und weniger auf das Gesamte drumherum. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, das auch vielen passiert. Welche Erfahrung hast du denn da? Du machst das ja schon länger.
Also du hast es eigentlich genau angesprochen. Die Wahrung der Vertraulichkeit ist im Grunde genommen das Allerwichtigste für den Unternehmer. Das heißt, es gibt eigentlich nur einen wirklich guten Zeitpunkt, das öffentlich mitzuteilen, dass man sein Unternehmen verkaufen will. Nämlich dann, wenn man es schon verkauft hat. Ja, wenn die Tinte trocken ist.
Genau,
ja, wenn die Unterschrift unterm Vertrag ist. Ja. Und das ist etwas, was viele Unternehmer natürlich... ist das ein Riesenthema. Wenn du als Unternehmer hergehst und sagst, du willst ein Unternehmen verkaufen, dann wird das ja nicht nur positiv gesehen. Das heißt, die normalen, sage ich mal, Mitmenschen denken dann, na, du musst dein Unternehmen verkaufen. Und das ist eben etwas, was der Unternehmer verinnerlichen muss. Wenn man sein Unternehmen verkaufen muss, dann kann man es nicht mehr verkaufen. Man kann sein Unternehmen nur verkaufen, wenn es dem Unternehmen gut geht. Das heißt, wenn es einem selbst gut geht, die Entscheidung zu treffen, jetzt suche ich einen Käufer für mein Unternehmen. Und das schaffen eben auch viele nicht. Also der richtige Zeitpunkt ist ein Thema und die Wahrung der Vertraulichkeit ist ein Thema, ja, aus meiner Sicht. Ja.
Kann ich nur beipflichten. Also Wahrung der Vertraulichkeit ist das Allerwichtigste. Sagen wir, wenn wir den Rest nicht machen würden, den wir machen müssen, damit wir erfolgreich sind, ist alleine schon, dass wir als Mittelsmänner, um die Vertraulichkeit zu wahren, agieren. Das hat schon einen riesen Mehrwert, um auch den Unternehmenswert zu erhalten. Man kann sich das ja vorstellen, exemplarisch Autozulieferer. Wenn Mercedes zum Beispiel mitkriegen würde, ein Zulieferer will verkaufen, die suchen sich ja sofort einen neuen. Also als Extrembeispiel. Und das gibt es in allen Branchen, solche Themen. Oder die Mitarbeiter fangen an, sich neue Arbeitgeber zu suchen, weil die Angst haben, sie wissen nicht genau, was passiert. Das, was du gerade angesprochen hast, wie andere Menschen darauf reagieren, auch das ist ein Thema, wo wir viel Vertrauen in unseren Händen halten. Unternehmer kommen auf mich zu und sagen, Happel, kann ich das meiner Familie erzählen, meinen Freunden, was soll ich ihnen sagen, wenn ich verkauft habe? Da geht es ja auch um viel Geld und wie gehe ich das Thema am besten an? Und dann jemandem, der mehr als doppelt so alt ist, manchmal fast dreimal so alt wie immer selbst, so eine Vertrauensperson geworden zu sein über wenige Monate und sie vertrauen einem Dinge an, die nicht mal die besten Freunde oder die Familie wissen und man wird um Rat gefragt bei solch wichtigen grundsätzlichen Themen, das ist auch, war jetzt nicht die Frage, aber das bedeutet mir auch schon viel, weil innerhalb von 6 bis 9 Monaten vertraut ihr die andere Person mit die wichtigsten Dinge an und fragt mich als Mit-End-20er, wie die das kommunizieren sollen, wenn der Verkauf mal durch ist und wem sie was erzählen können.
Ja, guck mich an, ich frag dich ja auch ab und zu einen Rat.
Ja.
Ja, das ist wirklich, du bist da jemand, dem man auch wirklich fragen kann und du gibst immer eine fundierte Meinung ab, die einen oder mich zumindest auch zum Nachdenken bringt. Das schätze ich sehr an dir, muss ich wirklich sagen. Würdest du wieder in eine andere Branche wechseln oder sagst du dir ja momentan, das ist genau das, was ich die nächsten Jahre machen möchte?
Das ist genau das, was ich die nächsten Jahre machen möchte. Also ich habe keine Absicht, in eine andere Branche zu wechseln. Eingangs schon erwähnt, kann ich mir keine Schnittmenge vorstellen, wo meine Interessen so gut bedient werden. Kannst du dir denn vorstellen, nochmal die Branche zu wechseln?
Gute Frage, aber in meinem Alter stelle ich mir die Frage eigentlich gar nicht. Ich muss schon sagen, wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, ob ich in oder vor 25 Jahren gefragt hättest, ob ich das machen möchte, was ich jetzt mache, dann würde ich sagen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, das wäre mir viel zu langweilig, weil ich nicht wusste, wie komplex das ganze Thema ist. Habe mich da auch langsam reingearbeitet und was ich jetzt auch sehr genieße, ist im Grunde genommen, dass ich meinen Lizenzpartnern und auch meinen Mitarbeitern eben viel mit auf den Weg geben kann, was mir Spaß macht. Ja, das ist eben so.
Ja, das stimmt. Mit dir kann man ja auch viel Spaß haben, muss man fairerweise dazu sagen. Und du hast jetzt auch bestimmt einen anderen Spaß daran. Früher warst du selbst aktiv auf der Jagd, unterwegs auf der Straße, hast Deals gemacht, Menschen unterstützt und jetzt unterstützt du deine Lizenzpartner, deine Mitarbeiter und du baust das Unternehmen weiter aus, du baust das Modell weiter aus. Das ist ja vielleicht ein anderer Anreiz als das, was dich vor 20 Jahren gereizt hätte.
Ja, dadurch, guck mal, als wir angefangen haben mit M&A Expert, da waren wir ein Zwei-Mann-Team. Wir haben selbst alles gemacht, was da anfiel. Und was wir nicht gemacht haben, das wurde einfach nicht gemacht. Fertig. Ja, also das ist eben bei einem jungen Unternehmen erstmal typisch. Und seit wir eben uns überlegt haben, mit M&A Expert auch Lizenzpartner mit ins Boot zu holen, ist es einfach so, dass ich überhaupt erst die Zeit habe, am Unternehmen zu arbeiten oder überhaupt Strukturen zu schaffen. Das war im Vorfeld ja kaum möglich, weil du immer unterwegs warst und Umsatz und Geschäft gemacht hast. Das ist ganz klar. Und das ist etwas, was ich genieße. Von daher muss ich auch mein Unternehmen nicht verkaufen oder was anderes machen oder irgendwie. Ich bin eigentlich glücklich mit dem, was ich tue. Ganz klar.
Und viel mehr kann man doch eigentlich nicht erwarten, als glücklich zu sein. Wie den Spruch, den du vor wenigen Minuten gesagt hast, wenn man das tut, was man liebt, wenn man, kannst du nochmal sagen, ich kann nicht so gut replizieren.
Wenn man tut, was man liebt, muss man nie wieder arbeiten.
Ja, genau. Ja. Das ist doch schon an sich
nicht. Das ist, ja. Wenn du an M&A Expert denkst, das ist ja erstmal nur eine Marke. Was steht dafür? Was ist für dich das Besondere daran? Oder gibt es etwas, was für dich besonders ist? Was du nicht erwartet hast im Vorfeld?
Was ich im Vorfeld nicht erwartet habe? Im Vorfeld nicht erwartet, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, also welche Gedanken ich mir im Vorfeld überhaupt gemacht habe. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber was ist das Besondere bei uns? Wenn man einen Partner hat, hat man einen Partner. Hört sich jetzt erstmal platt an. Aber ich finde, es ist ein immenser Vorteil. Erstkontakt hat man mit mir. Mit mir verhandelt man den Vertrag, die Konditionen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Ich kümmere mich um die Kaufinteressenten. Ich kümmere mich um die Verhandlung. Ich sitze neben Ihnen oder neben dir, wie auch immer, wenn wir beim Notar sitzen. Sprich, vom ersten Tag bis zum letzten Tag darüber hinaus. Ich habe mit allen meinen Mandanten noch danach während der Übergangszeit Kontakt und helfe, dass der Übergang bestmöglich funktioniert. Das kommt ja noch dazu. Du hast einen Ansprechpartner, bei gewissen Projekten, das macht man auch mal zu zweit. Wir haben unser Backoffice, unsere Analyse im Hintergrund, auf die man zurückgreifen kann. Aber als Ansprechpartner gibt es eine Person. Und das ist eine Verbindlichkeit, die wir mitbringen dem Mandanten gegenüber, die aus meiner Sicht sehr wertvoll ist, so wie ich es bisher kennenlernen durfte.
Ich nenne es immer das AMG-Prinzip. One man, one engine. Das ist im Prinzip ja nichts anderes. Das bedeutet ja, dass
für die Menschen, die sich nicht mit Autos auseinandersetzen, was das heißt.
Ja klar, das heißt ja, der Motor bei AMG, der in einen solchen Sportwagen eingebaut wird, der wird immer von einem Mechaniker montiert und der klebt auch noch eine Plakette auf den Motor mit seiner Unterschrift, dass er diesen Motor montiert hat, was letztendlich bedeutet, dass er auch die Verantwortung für seine Arbeit übernimmt. Und das ist ja bei M&A Expert genauso. Du nimmst ein Mandat an, und du hast aber dann auch die Verantwortung dafür. Für den Unternehmer an sich hat es den Vorteil, dass er genau weiß, worauf er sich einlässt. Also er kauft im Grunde genommen das, was er sieht, nämlich dich, wenn du derjenige bist, der da vor ihm sitzt am Schreibtisch und ihn davon überzeugt hast, mit uns diesen schönen, schwierigen, schrecklichen, fantastischen Weg zu gehen, sein Unternehmen zu verkaufen, wo man eine ganze Menge Learnings hat, bestimmt auch als Unternehmer. Das ist, wie man so schön sagt, immer das wichtigste Einzelgeschäft in der Unternehmerkarriere. Und da macht es wenig Sinn, ohne einen guten Berater diesen Weg anzutreten.
Kann ich an einem Beispiel festmachen, ein Mandat. Wir fangen jetzt gemeinsam an zusammenzuarbeiten. Hatte den Prozess alleine schon mal durch. Insofern, dass ein konkreter Kaufinteressent auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe Interesse am Unternehmen. Die haben sich grundsätzlich mal auf einen Kaufpreis geeinigt, mit dem beide Seiten gut leben konnten. So einfach, so gut. Die Steuerberatung hat ihn aber über gewisse Effekte, was eine Betriebsaufspaltung anging, nicht ausreichend aufgeklärt. Das habe ich dann angerissen, das Thema mit ihm. Wie hat sich das verhalten? Weil ihr seid ja bis kurz vorm Notar gekommen. Den Käufern ist dann die Finanzierung geplatzt. Das ist auch der Grund, weshalb es dann nicht verkauft wurde und weshalb ich mit ihm jetzt zusammenarbeiten darf. Und dann hat sich dabei herausgestellt, die Steuerberaterin hatte ihn überhaupt nicht aufgeklärt. Aus meiner Sicht, Steuerberater haben sehr häufig einen hohen Vertrauensvorschuss, was in den allermeisten Fällen auch gut ist. Aber viele sind so ausgelastet in dem Tagesgeschäft, dass die laufende Beratung manchmal ein bisschen vernachlässigt wird. Nicht extra, auf keinen Fall, das will ich niemandem vorwerfen. Aber es fällt manchmal hinten runter. Und der Mandant hätte in der Konstellation, wenn er so verkauft hätte, auf jeden Fall einen Nachteil gehabt, den wir jetzt schon ein bisschen bearbeiten konnten, wo man jetzt schon dran arbeiten kann. Und er ist sich der Situation auch bewusst. Also das ist ja auch ein Thema. Werde ich am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt, nachdem es schon zu spät ist und ich kann nichts mehr machen? Oder nimmt sich jemand die Zeit, setzt sich mit mir ein paar Stunden hin, spricht die einzelnen Themen durch, holt die richtigen Experten dazu? Wir sind ja nicht allwissend in dem Bereich, zum Glück, und haben aber Kontakte zu den richtigen Leuten, können die zu einem Gespräch dazu holen. Ja, und danach war er sehr dankbar, dass wir diese Gespräche führen konnten und er weiß, was auf ihn zukommt und welche Möglichkeiten wir haben. Also auch was aus meiner Sicht dafür spricht, jemanden wie mich oder wie uns an die Seite zu holen, einfach um auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen, die andere Berater auch selten haben. Also die meisten Steuerberater haben mal Mandanten, die verkaufen, aber die machen das nicht als Tagesgeschäft, sprich denen gehen solche Sachen auch unter. Nur als ein Beispiel.
Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder sammeln durften, dass eben es wichtig ist, dass man als Unternehmer im Unternehmensverkauf oder auch als Unternehmerin im Unternehmensverkauf immer Berater oder Beraterin an seiner Seite hat, die im Grunde genommen auch den Verkauf wollen, ja, und sich dafür einsetzen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du einen Steuerberater hast, der dem Rechtsanwalt die Schuld gibt, dass es nicht funktioniert, und einen Rechtsanwalt, der dem M&A-Berater die Schuld gibt, und einen M&A-Berater, der dir die Schuld gibt, dass das jetzt nicht funktioniert. Du brauchst ein Team, das gut zusammenarbeitet und das auch wirklich den Fokus hat, das Unternehmen zum bestmöglichen Preis im Markt zu platzieren. Dann wirst du auch erfolgreich verkaufen. Es kann immer mal etwas länger dauern. Das ist ja auch so ein Thema. Wir haben allgemein damit zu tun, dass wir inzwischen von 9 bis 12 Monaten schon auf 12 bis 15 Monate mittlere Deal-Laufzeit hochgegangen sind. Das ist, glaube ich, auch etwas, was du erfahren musst jetzt, ne?
Ja, manche Deals dauern einfach ein bisschen länger. Ich hatte Glück, dass ich einige Deals auch recht zügig bearbeiten konnte. Und da, wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, ich probiere, die straff zu halten, weil Time kills Deals. Und je zügiger man so einen Deal durchziehen kann, desto besser aus meiner Sicht. Mein schnellster waren, glaube ich, 5 bis 6 Monate. Da hatte ich aber auch ein bisschen Glück, das mitgespielt hat. Die Berater, die du gerade angesprochen hast, die Deals absichtlich oder unabsichtlich, manche auch wirklich unabsichtlich, sabotieren, die verzögern in der Regel den Prozess. Die Berater machen es, aus meiner Sicht, die Berater als Gruppe sehen, aber häufig machen es die falschen Berater länger und teurer, insbesondere auch für unsere Mandanten teurer, auf der Käuferseite. Häufig beobachtet man, ich weiß nicht aus welchen Gründen, es werden Probleme explizit gesucht und ausgeschlachtet, für welches eigentlich schon eine Lösung gibt. Und das verzögert dann den Prozess. Und dann ist auch meine Aufgabe, in einer größeren Runde von sehr, sehr kompetenten Fachleuten zu sagen, bitte einmal alle beruhigen. Wir wollen noch mal kurz verinnerlichen, was ist unser Ziel. Unser Ziel ist, einen Deal für beide Parteien bestmöglich auszugestalten und nicht, dass wir jeweils in unserem Fachgebiet uns profilieren können und zeigen können, wer mehr Artikel auswendig gelernt hat, sondern einfach für den Mandanten den Deal möglich machen. Das gilt für euch, liebe Verkäuferberater, das gilt für uns, liebe Käuferberater. Andersrum, das gilt für uns, liebe Verkäuferberater, und aber auch für euch, liebe Käuferberater. Weil auf einer der beiden Seiten hat man es leider immer mal, dass da Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer dabei sind, welche es verkomplizieren. Und da sehe ich auch meine Verantwortung, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Reset, das ist das Ziel. Das ist das Ziel eures Mandanten, das Ziel meines Mandanten. Da wollen wir hin. Das ist auch ein Thema, glaube ich, weshalb ich letztes Jahr da ganz erfolgreich sein konnte. Ansonsten wäre der ein oder andere Deal, glaube ich, gescheitert, wenn ich da nicht hin und wieder klare Worte gefunden hätte und auch mal die Käufer und die Verkäufer in Vier-Augen-Gespräch gezogen hätte und sowas angesprochen habe.
Ja, das kannst du gut. Und es ist natürlich auch so, wir haben in unserem Netzwerk ja auch Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten. Deswegen für alle Unternehmer da draußen ist es überhaupt kein Thema. Wir können da auch jemanden zur Verfügung stellen, der da sehr gute Arbeit machen kann. Und das macht es oder das beschleunigt manchmal den Deal auch enorm, wenn man jemanden am Tisch hat, der weiß, wie sowas geht und auch genau auf die wichtigen Dinge achten kann.
Kann ich nur unterschreiben. Insbesondere häufig hat man Rechtsanwälte, ich nenne es mal Hausrechtsanwälte, denen kann man vertrauen, den kenne ich seit 30 Jahren, das ist ein super Typ, mit Sicherheit. Nur wenn der Verkehrsrecht macht oder Arbeitsrecht, ist das leider nicht der richtige Mann für einen M&A-Deal oder eine M&A-Transaktion. Das ist beim Rechtsanwalt wie bei Ärzten, wie bei allen Professionen. Wenn ich spezialisiert bin in einem Bereich, dann bin ich in dem Bereich gut, im besten Fall. Aber in einem anderen Bereich vielleicht eher nicht. Ich gehe nicht zum Augenarzt, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und so muss man sich das auch, hört sich ein bisschen platt an, aber so muss man sich das auch bei einer M&A-Transaktion vorstellen. Ich gehe nicht zum Arbeitsrechter, wenn ich einen M&A-Deal durchbringen will, außer es gibt arbeitsrechtliche Feinheiten. Und deshalb habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Mandanten Rechtsanwälte selbst hatten, die M&A erfahren waren, oder wir unsere Netzwerkanwälte, Wirtschaftsprüfer mitbringen konnten, weil die einfach wissen, wie es läuft. Da ist schon eine gewisse Vertrauensbasis. Ist ja auch immer ein Thema, Vertrauen unter den Beratern. Da lege ich sehr viel Wert drauf, dass ich direkt am Anfang klarstelle, wir arbeiten alle zusammen. Ich muss mich nicht dir gegenüber profilieren. Ich habe auch nie einem anderen Berater vor dem Mandanten was vorgeworfen, sondern das immer im Vier-Augen-Gespräch geklärt, weil auch das sabotiert Deals. Sein eigenes Ego muss man aus meiner Sicht sehr weit zurückstellen. Da sage ich auch sehr gerne, ich bin hier nur ein Vehikel, um einen guten Deal zu machen. Und ich lasse mich im besten Fall nicht provozieren von Käufern oder anderen Beratern.
Aber auch nicht beschimpfen.
Und auch nicht beschimpfen. Nicht provozieren, okay. Aber auch nicht beschimpfen.
Ja. Wie wichtig ist für dich das interne Netzwerk bei M&A Expert?
Sehr wichtig aus meiner Sicht. Also sowohl das interne, was unsere Partner angeht, was unsere Mitarbeiter angeht, was euch als Gesellschafter angeht, alleine schon auf die Erfahrung zurückzugreifen, auf Deal-Know-how, Branchen-Know-how. Wir haben Leute aus nicht allen, aber aus sehr vielen Branchen, die bei uns Partner sind. Sehr, sehr, sehr gut ausgebildet in verschiedenen Bereichen. Alleine das hilft schon. Dann unsere regelmäßigen Treffen sorgen ja auch für ein kollegiales, freundschaftliches Verhältnis. Da kann man Sachen besprechen. In der großen Runde besprechen wir regelmäßig alle 2 Monate persönlich vor Ort wichtige Dinge am Telefon, per Teams. Für mich extrem hilfreich und ich glaube auch für uns alle extrem hilfreich. Wir greifen alle recht häufig aufeinander zu. Wir können uns gegenseitig Kaufinteressenten liefern aus unterschiedlichen Bereichen. Ja, hat für mich einen sehr hohen Mehrwert. Also deutlich besser als richtiger Einzelkämpfer unterwegs zu sein.
Ja, absolut. Wie viele Deals planst du im nächsten Jahr?
Also in 26.
Oder in den nächsten 12 Monaten, fangen wir mal so.
In den nächsten 12 Monaten? Lass mich mal ganz kurz zählen, was ich gerade relativ gut vorbereitet auf das Zielgeraden habe. In den nächsten 12 Monaten 3 bis 6 Deals. Also 3 Minimum, die sollten aber auch so oder so jetzt klappen. Kann immer was schiefgehen, aber 3 bis 6 Deals.
Ja. Das heißt, du bleibst bei deiner Schlagzahl und freust dich auf die nächsten Deals. Für mich hört sich das alles sehr gut an. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Hast du eine Frage noch an mich?
Erstmal, ich bin auch froh, dass ich bei euch bin. Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, dass wir uns kennengelernt haben. Martin kenne ich schon ein bisschen länger. Dich kenne ich jetzt ein bisschen über 2 Jahre. Macht auf jeden Fall immer Spaß. Wir teilen ja auch viele Interessen, glücklicherweise. Eine Frage an dich an der Stelle. Bleibst du denn noch ein paar Jahre erhalten?
Ja, natürlich. Natürlich bleibe ich noch ein paar Jahre erhalten. Aber ich sag's mal so, man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Also selbst wenn ich dir heute sage, ich arbeite noch 10 Jahre in dieser Branche, kann es durchaus sein, dass sich das auch mal ändert. Im Moment sehe ich das natürlich nicht. Also ich sehe mich schon in dieser Position gut aufgehoben. Es macht mir Spaß. Und ich sehe keinen Grund, warum es nicht so weitergehen sollte.
Das freut mich zu hören. Wie siehst du denn allgemein momentan und in der Zukunft unsere Daseinsberechtigung, unserem Beruf, unsere Berufung, will ich eher sagen, insbesondere Boomer-Generation, Nachfolge, strategische Nachfolge ja. auch.
Du kennst die Zahlen von der KfW, die sagen im Grunde genommen aus, dass momentan um die 400.000 Unternehmen in Deutschland zum Verkauf stehen oder keinen Nachfolger haben ja. und daher wahrscheinlich verkaufen sollten. Liquidation ist ja meistens keine wirklich gute Alternative. Wir haben es natürlich auch mit einem Markt zu tun, der seit der Ukraine-Krise natürlich mit anderen Themen zu tun hat. Das heißt, die Energiepreise sind hochgegangen, die Industrie fährt runter, die ganzen Zuliefererbetriebe. Wir machen ja hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen. Ich würde schon fast sagen Mikro-Caps und Small-Caps. Das ist natürlich für viele Unternehmer eine schwierige Situation. Wenn ich mich zurückerinnere, vor Corona oder teilweise auch während Corona, war es halt so, dass es den Unternehmern gut ging. Die Zinsen waren niedrig, der Markt lief, die Unternehmen haben alle gut Geld verdient. Wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen sein, Unternehmen zu verkaufen. Wir hatten das Thema vorhin, wurde oftmals nicht genutzt und heute in Krisensituationen sein Unternehmen zu verkaufen, halte ich für problematisch. Ja, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, der M&A-Markt ist sehr vielschichtig. Meines Erachtens gehört der Markt eher in solche Organisationen, wie wir sie darstellen, da wir aufgrund der Stärke, die wir haben, den Unternehmern am besten helfen können, ihr Unternehmen zu verkaufen. Natürlich gibt es auch viele Einzelkämpfer, die gute Arbeit machen, keine Frage.
Ja.
Aber wenn so jemand krank wird oder Schlimmeres passiert, dann stehst du als Unternehmer im Grunde genommen blöd da und musst wieder von vorne anfangen. Das heißt, das Unternehmen, das ich beauftrage, sollte schon eine Größenordnung haben, wo es Redundanzen irgendwo gibt. Ganz klar. Und ich glaube, dass wir deswegen auch auf einem guten Weg sind. Wir planen ja, das Unternehmen noch ein bisschen wachsen zu lassen, sodass wir so auf um die 25 Partner kommen. Und da sehe ich uns auch auf einem guten Weg.
Ja, ich finde auch die Entwicklung der letzten Jahre, seitdem ich dabei bin, die stetigen Steigerungen, die haben schon gut funktioniert. Und wenn wir noch ein bisschen größer werden, dann haben wir auch noch mehr Synergieeffekte, die wir da nutzen können intern.
Prinzipiell muss man natürlich auch immer im Auge haben, wie finanzieren sich solche Deals. Ja? Man braucht in aller Regel immer eine Bank, die das finanziert. Und das ist eben auch, du hast es vorhin bei zwei deiner Deals schon angesprochen, häufiger jetzt schon mal ein Problem, dass Finanzierungen scheitern.
Ja, leider ja. Das ist ein Thema.
Ja. Aber gut, wir werden sehen, was kommt. M&A-Beratung funktioniert in der Krise meines Erachtens genauso gut wie im Boom. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen besser. Und von daher sehen wir der Zukunft relativ gelassen entgegen.
Sehr schön.
Okay, Darian. Ich würde sagen, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir können das gerne später nochmal fortsetzen. Ich bedanke mich bei dir für deine offenen und ehrlichen Worte. Nichts anderes hatte ich erwartet. Vielen Dank, Darian.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Mach's gut, Markus. Tschüss. Ciao.
Das war Chefsessel frei, der Podcast für erfolgreiche Unternehmenstransaktionen von M&A Expert.